Vergangenes Wochenende tagte bereits zum 54. Mal die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz. Jedes Jahr im Februar treffen sich hier hochrangige Vertreter aus Politik, Militär und Rüstungsindustrie. So saßen auch dieses Jahr kriegstreibende Politiker und Politikerinnen wie der türkische Ministerpräsident und treue Gefolgsmann Erdogans Binali Yildirim oder der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Konferenztisch. Mit von der Partie sind aber auch beispielsweise Frank Haun, Geschäftsführer des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei-Wegmann. Krauss-Maffei-Wegmann ist der drittgrößte Panzerproduzent der Welt. Hunderte Krauss-Maffei-Panzer des Types Leopard 2 werden gerade vom türkischen Militär in Afrin eingesetzt. Mit diesen Panzern geht das türkische Militär in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Zivilistinnen und Zivilisten in Kurdistan vor. In moralische Dilemmata und Gewissensbisse werden Frank Haun und die anderen Verantwortlichen angesichts dieser Gräueltaten aber wohl nicht geraten. Denn das Spiel mit Menschenleben entspricht dem Geschäftsmodell von Krauss-Maffei-Wegmann. Schon zur Zeit des Nationalsozialismus setzte das Unternehmen auf Zwangsarbeiter, Kriegs- und politische Gefangene. Mit der Kombination aus billiger Arbeitskraft und dem subventionierten Verkauf von Kriegsgerät im Zweiten Weltkrieg verdiente sich das Unternehmen, damals noch unter dem Namen Wegmann & Co., eine goldene Nase. An diese Tradition anknüpfend generiert Krauss-Maffei-Wegmann noch immer einen jährlichen Umsatz von fast 1 Milliarde Euro. Das Geschäft mit dem Krieg ist lukrativ. So sind neben Krauss-Maffei-Wegmann auch andere am Krieg gewinnende Konzerne wie Airbus oder die Deutsche Bank bei der Münchner Sicherheitskonferenz vertreten. Doch was wird überhaupt besprochen, wenn sich kriegstreibende Politikerinnen und Politiker mit Rüstungskonzernen und Militärs treffen? Vor den Kameras werden hauptsächlich Allgemeinplätze bedient. Ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung hier, die Forderung nach Russland-Sanktionen dort. Einig waren sich auch beinahe alle darüber, dass die Welt am Abgrund stehe. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel begründete diese Ansicht hauptsächlich im Syrien- und im Korea-Konflikt sowie in den zunehmenden Machtansprüchen Russlands und Chinas. In dieser Analyse geht er mit vielen anderen Vertretern und Vertreterinnen, zumindest der westlichen Welt, d'accord. In den Schlussfolgerungen treten aber die Unterschiede der jeweiligen Interessenslagen deutlich zutage. Laut Gabriel braucht es zur Überwindung dieser Probleme eine starke EU. Die britische Premierministerin Theresa May hingegen bleibt weiter auf dem Anti-EU-Kurs. Dennoch plädierte sie für eine Militärallianz zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. In einem Punkt geben sich zumindest die europäischen Vertreter und Vertreterinnen einig. Europa stärken gegen äußere Feinde und die Grenzen weiter dicht machen. Die USA hielten sich während des gesamten Wochenendes in München etwas zurück. Und das selbst, als der türkische Ministerpräsident Yildirim Kritik übte an der vermeintlichen Unterstützung der Volksverteidigungseinheiten YPG-YPG durch die USA. Yildirim versuchte abermals, den Angriffskrieg gegen das selbstverwaltete Projekt Rojava in Nordsyrien zu legitimieren. Laut Yildirim garantiere die Türkei Sicherheit in Europa, indem sie Tausende von Geflüchteten an ihren Grenzen aufhielte. Es blieb also größtenteils bei den üblichen Taktierereien der üblichen Politiker und Politikerinnen. Viel spannender, als den immer gleichen Reden der verschiedenen bürgerlichen Politiker und Politikerinnen zu lauschen, wäre natürlich zu erfahren, was mit den Vertretern und Vertreterinnen aus der Rüstungsindustrie ohne laufende Kameras im Hinterzimmer besprochen wird. Doch das wird wohl ewig Spekulation bleiben. Wie die nichtssagenden Reden für die Presse gehört auch der Protest gegen die Konferenz schon fast traditionell in dieses Wochenende. In den ersten Jahrzehnten des Bestehens der SICO gab es bis auf vereinzelte Protestkundgebungen und Mahnwachen keinen nennenswerten Widerstand. 2001 kam zum ersten Mal die Idee auf, eine groß angelegte Demonstration zur NATO-Sicherheitskonferenz zu organisieren. Der Kurzfristigkeit dieser Idee geschuldet, gingen gerade einmal 100 Leute auf die Straße an diesem Wochenende. Im darauffolgenden Jahr, ein halbes Jahr nach dem G8-Gipfel in Genua, kamen trotz Demonstrationsverbot 10.000 Menschen in München zusammen. Die mehreren hundert Festnahmen markieren den Startpunkt einer weiteren Historie. Die überzogene Repression der bayerischen Polizei gegen SIKO-Gegner und Gegnerinnen. Es gibt kaum eine andere Demo im Bundesgebiet, die jedes Jahr seitens der Polizei so massiv drangsaliert wird. Oftmals komplett grundlos prügelt das Unterstützungskommando USK in die Demo, setzt Pfefferspray und Schlagstock ein. Häufig bedient man sich fadenscheiniger Vorwände, um die Demo anzugreifen und die Protestierenden Jahr für Jahr zu zermürben. In den letzten Jahren diente hierfür die angebliche Nichteinhaltung der Auflagen. Vor allem der Abstand der Seitentransparente war dem USK oftmals Grund genug, um den antikapitalistischen Block zu sprengen oder es zumindest zu versuchen. Letztes Jahr beispielsweise wurden alle Insassen und Insassinnen des aus Nürnberg angereisten Busses unmittelbar nach ihrer Ankunft eingekesselt und erst nach mehreren Stunden in der Kälte im Kessel stehen wieder gehen gelassen. Erstaunlich defensiv zeigten sich die Polizeikräfte dieses Jahr. Kein Spalier, kein Angriff, wenig Festnahmen. Vielleicht ein Umstand, der den klimatischen Bedingungen vergangenen Samstag geschuldet war. Bei Minusgraden und wildem Schneetreiben sitzt es sich scheinbar doch besser im Mannschaftswagen. Circa 4000 Demonstranten und Demonstrantinnen zählten die Veranstalter und Veranstalterinnen heuer. Ungefähr 400 davon beteiligten sich am antikapitalistischen Block. Trotz massivem Polizeiaufgebot ließen sich mehrere Protestierende nicht davon abhalten, die verbotenen Fahnen und Symbole der kämpfenden Einheiten JPG, JPG zu zeigen und wurden teilweise deswegen verhaftet. Unumstrittener Höhepunkt der Demonstration war, als beim Einbiegen auf den Marienplatz über dem gesamten antikapitalistischen Block ein 5x9 Meter großes Transparent entfaltet wurde. Flach über den Köpfen Hunderter prangte ca. 20 Minuten lang das Emblem der JPG im Riesenformat. Mit dieser Aktion stellten sich die Aktivisten und Aktivistinnen des antikapitalistischen Blockes klar gegen den türkischen Angriffskrieg in Nordsyrien. Ein Zeichen der Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften des selbstverwalteten Projektes Rojava. Das Verbot eben jener Symbole sei ein Schlag ins Gesicht jener, die vor kurzer Zeit den IS zurückgeschlagen haben und sich jetzt mit dem unbegründeten Angriffskrieg einer militärischen Übermacht konfrontiert sehen, so Hedwig Kantler, Aktivistin aus dem antikapitalistischen Block. Der deutsche Staat unterstütze damit die Türkei in ihrem völkerrechtswidrigen Krieg gegen ein fortschrittliches Gesellschaftsmodell, dem wir die Zurückschlagung des Islamischen Staates verdanken zu haben. Die Münchner Kriegskonferenz stehe, so Hedwig Kantler, symbolisch für das weltweite Wirken des Imperialismus. Den Imperialismus begreift sie als ein System, das die ganze Welt in Profitinteressen unterwirft und für globale Zerstörung, Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung verantwortlich sei. Die Konferenz in München sei ein Gremium der Imperialisten zur Aufteilung der Welt unter sich und zur Abstimmung der jeweiligen Kapitalinteressen. Laut Kantler hängen Krieg und Kapitalismus in unserer Gesellschaft untrennbar zusammen. Deswegen beteilige sie sich jedes Jahr am antikapitalistischen Block auf der Demo gegen die Kriegskonferenz. Im Großen und Ganzen lässt sich wieder einmal konstatieren, dass die Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz vom Spaßfaktor zwar eher gegen Null tendieren. Angesichts der aktuellen Weltsituation, den unzähligen Kriegen und der globalen Zerstörungspolitik erscheint die Thematik jedoch weiterhin äußerst signifikant.